Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
So, heute machen wir zwei für den Preis von einem. Heute machen wir nicht nur eine Stunde History, sondern eine Stunde History and Religion. Es geht heute um einen Meilenstein in der Geschichte des Christentums, das einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Christentums hatte und auch auf die Struktur der Kirche. Es geht um das Konzil von Nicäa. Dafür springen wir zurück ins Jahr 325, in dem Bischöfe aus der gesamten christlichen Welt zusammenkamen, in der Stadt Nicäa, das ist das heutige Isnik in der Türkei. Und bei diesem Konzil, da wurde zum Beispiel beschlossen, wann wir das Osterfest feiern. Aber es gab noch viel mehr Beschlüsse und die sind auch heute noch wichtig für das Christentum. Und dazu erfahrt ihr gleich mehr hier bei uns.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Erstmal gehen wir nicht nach Nicäa, sondern wir kommen nach Erfurt.
Und zwar genauer gesagt auf die Krämerbrücke zum dortigen Krämerbrückenfest. Das findet statt am 14. Juni. Abends um 19 Uhr könnt ihr uns auf einer Open-Air-Bühne begucken, betrachten und zuhören. Es geht um die Via Regia, ein großes Straßensystem im Mittelalter, so etwas wie der Vorläufer der Globalisierung.
Tickets braucht ihr übrigens nicht vorab zu bestellen, ihr könnt einfach kommen nach Erfurt. So, kommen wir zum Konzil von Nicäa. Das findet statt 325. Es gilt als das erste ökumenische Konzil der christlichen Kirche. Wie ist es denn dazu gekommen?
Dazu müssen wir noch mal ein paar Jahre zurückgehen, nämlich ins Jahr 312. Und aus diesem Jahr gibt es eine wunderschöne Geschichte, die, wenn sie denn wahr ist, auch wirklich bezeichnet ist. 312 nämlich ging es um die Macht im Römischen Reich. Kombattanten waren Konstantin und Maxentius. Beide wollten Kaiser im Weströmischen Reich werden. Die Entscheidungsschlacht dazu fand vor den Toren Roms an der Milvischen Brücke statt. Konstantin wurde begleitet von Eusebius von Caesarea. Das war ein Theologe und Geschichtsschreiber. Und dieser Eusebius, der berichtet, Konstantin habe vor der Schlacht ein Zeichen am Himmel gesehen. Angeblich sei es das Kreuz aus den übereinandergelegten Buchstaben P und T. Das nennt sich das Staurogramm. Das gilt wie das Chiro als Zeichen des Christusmonogrammes. Und Eusebius interpretierte das als ein Siegeszeichen und sagte, in hoc signo vinces. Unter diesen Zeichen wirst du siegen.
Und hat er denn gesiegt, der Konstantin?
Hat er, und er wurde auch anschließend weströmischer Kaiser, aber nicht nur das, denn er leitete die Konstantinische Wende ein. Das war ein Vertrag, geschlossen in Mailand, zwischen dem West- und dem oströmischen Kaiser. Damit wurde den Bewohnern des Imperium Romanum die Religionsfreiheit gegeben. Das Christentum war damit den heidnischen Kulten gleichgestellt. Vorher waren die Christen teilweise brutal verfolgt und unterdrückt worden, und damit beginnt ein Prozess, der dazu führt, dass das Christentum rund 70 Jahre später staatlich geschützt ist und sozusagen Staatsreligion wird.
Aber erstmal, hast du ja gesagt, herrschte Konstantin nur über das Weströmische Reich. Was war denn mit dem Oströmischen?
Naja, Konstantin kämpfte um die Alleinherrschaft mit dem oströmischen Kaiser Licinius. Unter Kaiser Valerian, ein bisschen zurück, drittes Jahrhundert, war die Führung dieses riesigen Imperium Romanum aufgeteilt worden. Byzanz war im Osten ein Verwaltungs- und Herrschaftssitz, der Rest wurde aus Rom gemacht. In Byzanz herrschte Licinius und er stritt mit Konstantin um die Herrschaft im gesamten Reich. Und dieser Streit dauerte über 10 Jahre. Und mit der Schlacht bei Adrianopel 324 war klar, Konstantin wird Alleinherrscher, weil er die Schlacht gewonnen hat. Und er machte sich dann daran, das Reich zu einen und eben auch zu beruhigen.
Inwiefern spielten denn da unterschiedliche religiöse Vorstellungen schon eine Rolle?
Also ähnlich wie bei uns heute spielten sie eine sehr große Rolle. Es gab überall Streitigkeiten zwischen den Anhängern kultischer Rituale und quasi religiöser Vorstellungen auf der einen und den unterschiedlichen christlichen Strömungen auf der anderen Seite. Theologen stritten damals über die Person Jesu, über dessen Gottessohnschaft und über den Heiligen Geist. Ein Streitpunkt etwa war die Frage, ob Gott und Jesus verschiedene Wesen waren oder ob Jesus als Gott gleich zu gelten habe. Es ging also um die zentrale Frage der Trinität, der Einheit von Gott als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Das ist die Dreifaltigkeit, auf der der christliche Glaube bis heute basiert.
Vater, Sohn, Heiliger Geist beten wir heute auch noch in der Kirche, wenn wir dann da mal hingehen. Jetzt kommen wir zurück zu Konstantin. Wer war das eigentlich genau und was war sein Ziel? Tobias Sauer hat sich mit diesem Mann mal näher beschäftigt.
Wir schreiben das Jahr 325 nach Christus. In Nicea, dem heutigen Isnik im Westen der Türkei, haben sich beinahe 300 Bischöfe und ihre Entourage versammelt. Hierher befohlen hat sie der römische Kaiser, Konstantin. Er will lang andauernde Streitigkeiten unter den Bischöfen schlichten. Auch zwei auf diplomatischem Parkett wenig bewanderte Bischöfe, nennen wir sie Paulus und Felix, sind der Einladung gefolgt.
Sieh nur, Bruder Paulus, wie sich die Bischöfe aus allen Teilen des Römischen Reiches hier versammelt haben. Ich erkenne viele Bischöfe aus dem Osten, aus Syrien und Kleinasien. Aber schau mal, dort sind Bischöfe aus Gallien und Nordafrika.
Selbst ein Gote und ein Perser sind gekommen. Ich sehe gelehrte Bücherwürmer, die ihre Schriftrollen mit sich tragen, und abgemagerte Asketen. Und dort erkenne ich Bischof Paphnutius aus Ägypten. Ihm fehlt ein Auge.
Er hat es während der staatlichen Christenverfolgungen verloren, vor etwas mehr als 15 Jahren. Es ist unglaublich, dass uns jetzt der Kaiser persönlich hier in seine Residenz geladen hat. Konstantin scheint unserem christlichen Glauben mittlerweile zuzuneigen.
Sieh nur, da kommt der Kaiser. Wie ein Bote des Himmels zieht er durch die Halle, strahlend in seinem prächtigen, von feurigem Purpur schimmernden Umhang. Und dort steht der goldene Stuhl, auf dem er den Verhandlungen beiwohnen will. Doch still, er hält eine Ansprache.
Liebe Brüder, ich habe euch heute hier versammelt, um ein für alle Mal die drängendsten Streitereien zu lösen, die die christliche Gemeinde und das ganze Römische Reich seit Jahren belasten. So lasst uns mit unseren Beratungen beginnen.
Rückblende. Einige Monate zuvor, im kaiserlichen Palast, bei einer Unterredung Konstantins mit seiner Frau Fausta.
Damit die höchste Gottheit dem Römischen Reich wohlgesonnen ist, müssen alle religiösen Rituale stets genau befolgt werden. Aber wie soll das gehen, wenn die christlichen Bischöfe selbst über die grundlegendsten Fragen pausenlos streiten? Über nichts können sie sich einigen.
Nicht einmal der Termin des Osterfestes ist ihnen sicher. Ihr höchster Feiertag. Die einen feiern an diesem Tag, die anderen an jenem. Lächerlich.
Und wenn es nur das wäre. Ständig verrennen sie sich in Kleinigkeiten. Hast du gehört? Jetzt sind wieder zwei Bischöfe aneinander geraten. Arius und Alexander.
Worum geht es diesmal?
Es ist kaum zu verstehen. Alexander sagt, Gott und Christus seien wesensgleich. Arius behauptet, sie seien wesensähnlich. Als ob dies einen Unterschied machen würde. Aber ihre Spitzfindigkeiten zerstören die Eintracht des Glaubens und bringen das ganze Reich in Gefahr.
Höre, Konstantin, du bist der mächtigste Mann der Welt und als Kaiser Herr über alle Kulte. Rufe die streitenden Bischöfe zusammen und sorge dafür, dass sie ihre Kindereien beenden.
Zurück ins Jahr 325. Zwei Monate nach der Eröffnung des Konzils kommen die Beratungen langsam zum Ende.
Wohl denn, liebe Bischöfe. Viel wurde diskutiert. Jetzt ist es an der Zeit, zu entscheiden.
Hast du gehört, Paulus? Der Kaiser hat mehrere Entschlüsse vorbereitet.
Es heißt, Ostern soll von nun an am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond gefeiert werden. Und in der Auseinandersetzung um das Verhältnis von Gott zu Christus schlägt der Kaiser ebenfalls eine Lösung vor.
Es ist mein Wille, dass wir diesen unseligen Streit nun endlich beilegen. So wollen wir beschließen, dass der Sohn dem Vater wesensgleich sei. Ich werde euch allen diese Formulierung nun zur Annahme und Unterschrift vorlegen.
Wesensgleich? Davon bin ich nicht überzeugt.
Doch seid gewiss, wer die Unterschrift verweigert und den ebenso sinnlosen wie endlosen Streit fortführen möchte, den werde ich ins Exil schicken.
Von freiwilliger Einigung kann wohl kaum die Rede sein.
So müssen wir uns wohl fügen. Ich werde unterschreiben. Aber was ich zu Hause meiner Gemeinde predige, das werde ich noch sehen.
Ja, dort ist der Kaiser weit. Mir scheint, dieser Streit ist noch lange nicht entschieden.
Tobias Sauer war das über Kaiser Konstantin. Eine interessante Figur, über die es natürlich noch viel, viel mehr zu reden gibt. Und das mache ich jetzt mit Professor Elisabeth Herrmann-Otto. Sie ist Expertin für Konstantin und für seine Zeit. Hallo, Frau Herrmann-Otto.
Guten Morgen.
Frau Herrmann-Otto, wir haben ja jetzt gerade gehört im Beitrag, dass Konstantin irgendwie ein Mann war, der gleichzeitig nach Kompromissen suchte und einer, der aber irgendwie auch immer so sein Ding durchsetzen wollte. Was war er so? Was machte ihn eher so aus?
Ich würde mich in der Mitte gerne aufstellen wollen. Mhm. Konstantin war durchaus zu Kompromissen bereit, aber er war auch ein Pragmatiker. Und vor allem eben ein Pragmatiker der Macht. Das ist ganz, ganz groß bei ihm. Und dem ordnet sich letztlich alles unter. Er versuchte immer irgendwie einen Ausgleich zu finden. Aber seine große Linie, wenn es eine Machtfrage war, die hielt er immer im Kopf.
Also einen Ausgleich in seinem Sinne sozusagen.
In seinem Sinne, ja.
Wie können wir ihn noch beschreiben? Was wissen wir noch über Konstantin?
Ja, also wir wissen über seine Taten sehr viel, über seine Person, zum Beispiel über seine Kindheit und Jugend, wissen wir wenig.
Jetzt hatten Sie ja gerade gesagt, über seine Taten weiß man aber recht viel.
Also Konstantin ist so 274 nach Christus geboren. Er ist der illegitime Sohn des Constantius Chlorus, eines Militärmannes. Illegitim ist der Konstantin, weil seine Mutter nicht standesgemäß war. Helena war eine Stallmagd in einer Poststation in Naissus, das ist heute Nisch in Serbien. Das Kind ist wahrscheinlich erstmal bei der Mutter in diesem Wirtshaus aufgewachsen. Und als der Vater im Jahre 293 den ganz großen Sprung nach oben machte, nämlich als Cäsar des Westens ausgerufen wurde, da hat er den Sohn in den Westen geholt, ihn auch adoptiert.
Und das ist so die Zeit, in der die Quellenlage dann auch besser wird?
Dann wird die Quellenlage besser, ab diesem Zeitpunkt.
Ja.
Und als er dann seine Ausbildung abgeschlossen hatte und sich das Kaisergremium dann verjüngte, das heißt, dass sein Vater auf einen Augustusposten aufrückte, ist er dann in den Westen gegangen. Denn der Vater war weiterhin im Westen und hat ihn dann militärisch unterstützt bei seinen Feldzügen, zum Beispiel in Britannien. Mhm. Und der Vater ist überraschend nach einem Jahr Regierung gestorben an einer Krankheit. Mhm. Und die Soldaten, die ja den Konstantin kannten, er war der Kaisersohn im fernen Britannien, haben ihn dann natürlich direkt zum Augustus oder Cäsar ausgerufen. Also jedenfalls, dass er sozusagen ein Anrecht hätte auf die Nachfolge.
Warum wollte Konstantin denn die Alleinherrschaft dennoch über das gesamte Imperium bekommen?
Ja, seine Position, die er bekommen hatte dann im Kaisergremium, war die eines Cäsar. Mhm. Er war ein leiblicher Sohn des Constantius Chlorus gewesen. Es gab noch einen leiblichen Sohn eines Augustus, das war Maxentius. Der wurde ausgerufen in Rom zum Imperator. Der wurde nie anerkannt und das war sozusagen der Auftrag an Konstantin, diesen Mann zu besiegen. Und das gelingt ihm in der Schlacht an der Milvischen Brücke. Und da gibt es zwei wichtige Erzählungen. Die eine Erzählung ist die der christlichen Quellen. Mhm. Der Christengott ist zum Schutzgott des Konstantin geworden. Er ist ihm im Traum erschienen. Und mit seiner Hilfe über Maxentius gesiegt, der ein Christenverfolger war. Konstantin war aber offiziell und auch durch eine Erscheinung, nämlich in Grand in Frankreich, am Apollo-Tempel, er war Verehrer des unbesiegbaren Sonnengottes. Und das war die offizielle Version, auch auf den Münzen. Da bildet er ganz lange den Sonnengott ab und der Apoll hatte ihm geweissagt, dass er die Weltherrschaft bekäme. Und ab diesem Zeitpunkt wollte Konstantin über das ganze Reich herrschen. Mhm. Und die Argumentation jetzt in Bezug auf Maxentius war die, der Sonnengott hat ihm den Sieg verliehen und hat Rom von einem Tyrannen befreit.
Also es war sozusagen, es konnte nicht anders sein.
Konnte nicht anders sein, aber Maxentius war weder Christenverfolger noch Tyrann. Das nur mal hinterher. Aber Konstantin war ein totaler Machtmensch. Und er wollte die Alleinherrschaft. Und das ist ihm gelungen, in einem Ringen von fast 20 Jahren brauchte er, um im Jahre 324 Alleinherrscher im Reich zu sein.
Also hartnäckig war er auch noch, kann man sagen. Wir haben ja eben über seine Eigenschaften gesprochen.
Oh ja, aber auch diplomatisch.
Ja. Frau Hermann-Otto, wir machen ja diese Folge über das Konzil von Nicea. Ja. Welchen Einfluss hat denn Konstantin auf dieses Konzil persönlich genommen?
Da sind wir jetzt auch schon durch 324, Alleinherrschaft. Er stellt fest, dass die Christen, die jetzt mittlerweile als Religion anerkannt sind, als Institution des öffentlichen Rechtes, das alles also juristisch sind, die Christen gleichgestellt. Sie integrieren sich auch in das Reich. Aber Konstantin stellt fest, die Christen sind überhaupt keine Einheit. Die sind total zerstritten und zwar bis aufs Blut zerstritten. Das hatte er schon im Westen gesehen, in Nordafrika, Donatistenstreit. Und er sieht es jetzt im Osten wieder, wo er allein Herrscher ist, im Arianismusstreit. Alle Versöhnungsversuche, Ausgleiche scheitern. Es bleibt nur übrig, eine Versammlung von Bischöfen einzurufen. Und Konstantin erklärt das zu seiner Chefsache. Mhm. Und er organisiert das. Also erstens mal bietet er seinen Palast in Nicea an, ganz in der Nähe seiner Residenz Nikomedien, kann er also immer wieder vorbeifahren, sozusagen vorbeitreiten und nach dem Rechten sehen. Er stellt den Bischöfen, die ja reichsweit zusammenkommen sollen, die staatliche Post zur Verfügung. Die werden also alle dahin transportiert. Vorher lässt er sie unterrichten davon. Die ganzen Briefe gehen auch von ihm aus. Er ist der Gastgeber in seinem eigenen Palast, wo ja die Bischöfe versammelt sind. Er eröffnet also protokollarisch die Sitzung. Und wenn er anwesend ist, leitet er die auch protokollarisch. Aber er ist natürlich nicht immer anwesend. Er hat noch ganz andere Aufgaben, als einen kirchlichen Streit zu schlichten. Und da sind es natürlich dann die Bischöfe, sein vertrauter Bischof, Hosius von Cordoba und der der Residenz, Eusebius von Nikomedien. Das Konzil von Nicea gilt als erstes ökumenisches Konzil. Wir würden darüber heute etwas anderes verstehen als damals, denn es waren überwiegend, also sind so 250 bis 300 Bischöfe damals versammelt. Wir haben aber sehr viel mehr Bischöfe. Diese Bischöfe kommen fast alle aus dem Osten des Reiches. Es sind nur 5 bis 6 Bischöfe aus dem Westen und selbst der Bischof von Rom, Papst gibt's ja noch nicht, Bischof von Rom, der hat Stellvertreter geschickt. Aber dennoch, die Dinge, die auf dem Konzil diskutiert wurden und auch beschlossen wurden, die waren grundlegend für die Kirche. Das waren einmal 20 Kanonis, wo es um die Verfassung der Kirche ging. Es ging um die Hierarchie des Klerus. Es ging um die Rangfolge der sogenannten Metropolitansitze. Es ging auch um ethische Fragen. Wie ist es, wenn ein Mann, der schon verheiratet ist, zum Priester ordiniert wird? Wie ist da die Lösung? Und wie verläuft eine Bischofswahl, dass sie nicht später angefochten wird?
Ja. Frau Hermann, und wir werden später in der Folge noch sprechen über die Ergebnisse dieses Konzils. Allerdings würde ich von Ihnen jetzt gerne noch wissen, was dieser Ergebnisse ist denn tatsächlich auf Konstantin zurückzuführen?
Das Allerwichtigste war der Streit, der Arianismusstreit, der an sich, und da haben Sie wahrscheinlich auch noch andere Kompetente, es ist ja ein theologisch-philosophischer Streit. Konstantin hat das nie verstanden, wie man sich darüber streiten konnte, Haarspalterei. Er hat dann aber gesehen, dass die Lösung dieses Konfliktes unbedingt notwendig war. Und ich nenne das, er hat eine sogenannte Zauberformel vorgelegt, diesem Konzil, nämlich über die Wesenseinheit zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Darum geht es, um das Verhältnis. Und es ist ihm gelungen, dass die Mehrzahl der Bischöfe dass diese Formel unterschrieben haben. Und wir haben diese Formel heute noch in dem Glaubensbekenntnis, in dem Niceno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis von der Wesenseinheit Einheit, Homoousios, zwischen Vater und Sohn. Und er hat das als ganz großen Erfolg gesehen. Also diese Formel hat er vorgelegt und hat das als ganz großen Erfolg gesehen. Und als Abschluss kann man sagen, er hat die ganzen Bischöfe zu sich zu einem großen Bankett eingeladen. Da hat er diese Einigung auf dem Konzil gefeiert. Er hat die Erringung seiner Alleinherrschaft gefeiert und sein 20-jähriges Regierungsjubiläum. Und da sieht man natürlich, welche Bedeutung diese Integration dieser christlichen Kirche für das damalige Reich dann auch hatte.
Ja, und welche Bedeutung das auch heute noch hat, da werden wir auch in dieser Folge noch drüber reden. Bis hierhin schon mal vielen Dank, Professor Elisabeth Hermann-Otto war das. Sie ist Expertin für Konstantin und auch für seine Zeit. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank ebenfalls.
Matthias, das Konzil von Nicäa, das war ja für die weitere Entwicklung des Christentums von großer Bedeutung. Was wissen wir denn genau über den Ablauf dieses Konzils?
Also eingeladen hatte Konstantin wohl rund 1800, also Bischöfe und Theologen, gekommen sind etwa 300. Und diesen 300 hatte auch die Spesen ersetzt, also das war ganz modern. Und jeder von diesen 300 hatte natürlich noch Berater und Helfer dabei, sodass es etwa 2000 Personen gewesen sein werden, die an dem Konzil teilgenommen hatten. Dabei stellte sich heraus, dass die Kirchen im Ostteil des Reiches besser als jene im Westteil vertreten waren. Jedenfalls war auch jener Presbyter dabei, der den Streit unter der Christenheit ausgelöst hatte, nämlich Arius von Alexandria.
Das Presbyteramt müssen wir vielleicht kurz erläutern. Das ist ein leitendes Amt in frühen christlichen Gemeinden. Presbyter gibt es heute tatsächlich auch noch. Heute würde man aber eher, glaube ich, Kirchenvorstand dazu sagen. Dieser Arius, welchen Streit hat er denn ausgelöst?
Also Arius war der Meinung, dass diese Trinität, von der wir ja schon gesprochen haben, also Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist, falsch sei, weil dadurch Gott seiner Einmaligkeit sozusagen beraubt werde. Deshalb seien Gott und Jesus, also Vater und Sohn, verschiedene Wesen, die beide verehrt werden müssen. Und das wiederum rührte natürlich am Fundament des christlichen Glaubens. Und das wurde beim Konzil von Nicäa final entschieden.
Diesen Arius und den nach ihm benannten Arianismus, den gucken wir uns jetzt nochmal genauer an mit Professor Volker Drekoll von der Uni Tübingen. Hallo, Herr Drekoll.
Hallo, guten Tag.
Herr Drekoll, was war denn der Unterschied zwischen den Anti-Arianern und Arius und seinen Anhängern?
Also Arius war eine Ausnahme. Der hat eine Theologie vertreten, die zwar kompatibel war mit dem, was viele andere gedacht haben, aber eigentlich war er eine kleine Gruppe. Der große Konsens sah eigentlich noch ein bisschen anders aus. Insofern fiel es der Mehrheit dann auch gar nicht schwer, ihn zu verurteilen. Und er selber wurde dann auch verbannt, ist wenig später gestorben und spielte dann eigentlich in der weiteren Diskussion keine Rolle. Das Problem eigentlich dreht sich um die Frage, kann Gott zu etwas gezwungen werden? Oder ist Gott souverän und setzt selber einfach das, was er setzt? Also wenn er die Schöpfung jetzt vorhat, wie macht er das? Und da ist die Idee des Arius zu sagen, er konstituiert dafür ganz bewusst den Sohn und mit dem macht er dann die Welt. Der Sohn ist die Weisheit, der Logos, so die Vernunft, mit der er die Welt strukturiert. Und das muss laut Arius bewusst gesetzt werden.
Arius soll ja gesagt haben, der Sohn Gottes ist nicht ewig, sondern geschaffen. Es gab eine Zeit, da war er nicht.
Ja.
Wie ist er zu dieser Auffassung gekommen denn?
Eben auf dieser Grundlage, dieser Idee, dass, wenn das nicht so wäre, Gott irgendwie was erleiden würde. Dass er, also es ihm quasi passiert, dass da plötzlich die Schöpfung entsteht. Und für Arius ist ganz wichtig, dass Gott selber das entscheidet und plant und steuert. Und dazu benutzt er dann unter anderem eine Bibelstelle aus dem Sprüchebuch Kapitel 8, wo dieses Spiel mit der Weisheit beschrieben wird. Gott spielt mit der Weisheit so als eigener Person im Grunde. Und da tauchen verschiedene Begriffe auf, unter anderem auch, er machte ihn, er machte die Weisheit, er gründete sie. Und das benutzt Arius, um zu sagen, ja, dann müssen wir uns das vorstellen wie so einen echten in die Existenzsetzungsprozess. Also der wird wirklich gemacht, aber anders als die Geschöpfe. Also der Vorwurf gegen Arius, für Arius sei Christus ja nur ein Geschöpf, der ist sicherlich falsch. Sondern Arius wollte da was Besonderes, was oberhalb der Geschöpfe ist, aber bewusst eingesetzt von Gott Vater. Nicht? Und das Einsetzen führt natürlich zu dem Problem, ja, ist das jetzt ein Prozess, der irgendwie zeitlich stattfindet, sodass man ein Vorher und ein Nachher hat? Und das ist das Problem, was die Gegner aufgespießt haben, zu Recht aufgespießt haben und gesagt haben, da gibt es kein Vorher-Nachher, das ist ein ewiger Prozess. Und wenn wir von Vater-Sohn sprechen, müssen wir alle diese zeitlichen Vorstellungen, man ist erst Vater, wenn man einen Sohn hat, das muss man dann rauslassen.
Ich versuche jetzt mal irgendwie das für mich so zusammenzufassen. Also hat Arius gedacht, dass Jesus weder ein geistiges Wesen ist, aber auch nicht richtig ein Mensch? Irgendwas dazwischen? Kann man das so formulieren?
Das ist noch eine weitere Frage. Also hier geht es jetzt gar nicht um den Menschen Jesus, der in Palästina gelebt hat am Anfang des ersten Jahrhunderts, sondern hier geht es um die göttliche Seite, also um den sogenannten Logos. Die Frage ist immer, wie gestaltet Gott die Welt? Und die Standardantwort der Antike war vernünftig, also mit Vernunft. Und Vernunft ist griechisch eben Logos. Da gibt es eine Struktur in der Welt, das funktioniert irgendwie. Und das ist quasi das Erklärungsbedürftige, Erstaunliche, dass es diese Struktur gibt. Und dazu sagt man, der Christus, der ist Logos. Also Logos heißt so etwas wie Wort, Vernunft. Und dann kann man sagen, Gott hat mit diesem Logos die Welt strukturiert geschaffen. Das ist der Hintergrund davon. Das heißt, es geht noch gar nicht um die Frage, wie verhält sich jetzt diese göttliche Seite zu dem Menschen Jesus Christus, den die Apostel gesehen haben. Das ist dann nochmal eine zweite Frage, die aber offensichtlich auch schon sehr früh diskutiert worden ist im 4. Jahrhundert.
Diese Meinung von Arius über Gottes Sohn, die haben ja nicht alle geteilt beim Konzil von Nicea. Wie wurde denn diese Auffassung da diskutiert?
Also da gibt es nicht so furchtbar viele Quellen dazu, aber die schönste Quelle ist eigentlich die von Eusebius von Caesarea, der das später beschreibt, wie der Kaiser Konstantin an diesem Konzil teilgenommen hat. Und das ist für Historiker unheimlich aufregend, denn Konstantin war ja zu der Zeit nicht getauft. Also man kann sich fragen, wie christlich war er denn überhaupt? Und es gibt diese wunderbare Beschreibung, wie dann also quasi die Tore aufgehen, alle Bischöfe sind schon versammelt und dann kommen erstmal die Freunde rein, also weiß ich, Sicherheitsberater und sowas. Aber das heißt eben auch kein Militär. Und dann kommt der Kaiser irgendwann, setzt sich auf ein kleines goldenes Stühlchen, kein Thron, und unter die Bischöfe und sagt, ich bin auch ein Verehrer Gottes. Ich möchte jetzt hier mit euch, es ist wunderbar, dass ich mit euch das jetzt hier alles klären kann. Und dann kommt Eusebius von Caesarea, das ist ja aus einem anderen Bericht von ihm, zum Zuge und muss erstmal einen Text vorlegen, wie das Glaubensbekenntnis vielleicht aussehen kann. Vielleicht war er auch angefeindet mit seiner Theologie in dieser Zeit, musste sich also verteidigen mit diesem Text. Und dann hat Konstantin gesagt, das ist alles wunderbar, aber da muss man noch ein Wort einfügen, nämlich wesensgleich, homoousios auf Griechisch. Und das hat man dann zum Anlass genommen, um eine Kommission einzusetzen und die hat dann dieses Glaubensbekenntnis von Nicea formuliert. Und in diesem Glaubensbekenntnis steht eben drin, dass der Sohn aus dem Wesen des Vaters ist. Also um zu zeigen, das ist jetzt eben nicht was Gesetztes, Neues, sondern es ist direkt im Wesen Gottes quasi verankert. Und wenn man von Vater und Sohn spricht, meint man eigentlich nur, dass der Vater den Sohn will, aber das ist eine ewige Relation, die nicht irgendwann anfängt, die nicht irgendwann erst quasi den Sohn hervorbringt oder etwas. Und das hat man wahrscheinlich gemacht, um eine Formel zu finden, mit der man Arius und seine Spitzentheologie wirklich ausschließen konnte. Und Eusebius erklärt, dass er da ziemliche Schwierigkeiten mit hatte, dass man aber lange dann diskutiert hat und er hat dann um des lieben Friedens willen am Ende gesagt, na gut, wenn man es so auslegt, kann man es vielleicht auch richtig so verstehen. Nicht? Und das Glaubensbekenntnis von Nicea ist aber anschließend eigentlich nicht der wichtige Text erstmal gewesen für die nächsten 20, 30 Jahre. Ist dieser Text eigentlich mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden. Man hat ihn gekannt, unterschiedlicherweise, aber hat eigentlich sich eher um die theologischen Fragen jetzt noch gekümmert als um diesen Glaubensbekenntnistext. Das ist dann erst in den 50er Jahren plötzlich wichtig geworden und im Nachhinein dann hochgejubelt worden als der entscheidende Durchbruch einer bestimmten Form von Trinitätslehre.
Mhm. Arius, das hatten Sie ja ganz am Anfang schon erwähnt, der wurde ja im Anschluss verbannt. Was geschah denn dann mit seinen Anhängern eigentlich?
Also wie gesagt, es gibt ein paar ganz wenige hartnäckige Anhänger. Wir wissen auch von Zweien, einem Sekundus und einem Theonas, die dann tatsächlich auch auf dem Konzil von Nicea auch ins Exil geschickt wurden oder wenig später. Aber die große Masse hat es im Grunde gemacht, so wie Euseb. Die hat gesagt, naja, wenn man es jetzt richtig erklärt, dann ist es ja vielleicht auch ein bisschen schwierig zu sagen, es gab mal eine Zeit, als der Sohn nicht da war und vielleicht sollte man diese Spitzensätze gar nicht benutzen und hat sich also ein bisschen versucht zu arrangieren. Aber das hat die theologischen Konflikte innerhalb derer, die sich dann auf Nicäa eigentlich eingelassen haben, ja nur überdeckt. Also man hat dann eigentlich über die lange Zeit noch verschiedene Konzepte und Streitereien entwickelt, wie man dieses Verhältnis zwischen Vater und Sohn nun wirklich beschreiben kann, wenn das kein zeitliches irgendwie vorher nachher impliziert. Und das sind die entscheidenden Streitereien zwischen Euseb und Athanasius, zwischen Eustatius von Antiochia und Athanasius von Alexandria, die dann eigentlich die nächsten 20 Jahre bestimmt haben.
Professor Volker Drekoll war das von der Uni Tübingen. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Drekoll.
Ja, sehr gerne. Danke. Ade.
Wir haben jetzt gesprochen über die Arianer und die Dreifaltigkeit im christlichen Glauben. Aber was wurde denn sonst noch in Nicäa beschlossen?
Eine ganze Menge und sehr viel, würde man heute sagen, war Kleinkram. Aber wahrscheinlich war das damals eben kein Kleinkram, sondern sehr wichtig und es musste entschieden werden. Die Entscheidungen von Nicäa, die sind in den Kanones aufgeschrieben, also in den Rechtssätzen des Kirchenrechts. Insgesamt gibt es 20 solcher Richtlinien, von denen einige auch heute noch kontroverse Diskussionen auslösen. Im dritten Kanon etwa wird geregelt, dass Bischöfe, Priester und Diakone nicht mit einer Frau leben dürfen, es sei denn, es handelt sich um Mutter, Schwester oder Tante oder um eine über jeden Verdacht erhabene Frau. Das könnte dann die Haushälterin sein, die in kaum einem Priesterhaushalt fehlt.
Ja, die Haushälterin. So wichtig und auch mit Auswirkungen bis heute war ja auch die Entscheidung über das Osterfest.
Ganz genau. Alle christlichen Kirchen müssen seither am gleichen Tag feiern. Und zwar am Sonntag nach dem jüdischen Pessachfest. Das an den Exodus des jüdischen Volkes aus Ägypten erinnert. Also da wurden sehr genaue Regeln für den Ablauf des christlichen Jahreskalenders aufgestellt.
Ja, wir bleiben noch ein bisschen bei den Beschlüssen des Konzils. Und zwar mit Professor Jörg Ulrich. Er ist evangelischer Theologe mit dem Spezialgebiet Alte Kirchengeschichte. Hallo, Herr Ulrich.
Hallo, einen schönen guten Tag.
Herr Ulrich, welche Bedeutung hat das in Nicäa verabschiedete Glaubensbekenntnis heute noch?
Naja, man kann sagen, es ist bis heute das bekannteste, das verbreitetste und wenn Sie so wollen auch das höchste Glaubensbekenntnis der Christenheit. Also es wird heute in den Gemeinden an den hohen Feiertagen, also Ostern, Weihnachten, Pfingsten, wird das nizänische Glaubensbekenntnis gesprochen. Und nicht das apostolische Glaubensbekenntnis, was vielleicht das bekanntere und geläufigere ist, aber das höchste, wenn man so will, das ist das nizänische Glaubensbekenntnis.
Also ich glaube, das, von dem Sie gerade gesprochen haben, dass sozusagen jeden Sonntag in den Gottesdiensten gesprochen wird, das apostolische Glaubensbekenntnis, das kennt wahrscheinlich jeder. Ja. Was ist denn der Unterschied zwischen dem und dem von Nicäa, das sozusagen heute an den hohen Feiertagen noch benutzt wird?
Na, ich glaube, der wichtigste Unterschied ist der, dass das apostolische Glaubensbekenntnis ja doch ein rein westliches Bekenntnis ist, das dann die Geschichte der Kirchen des Abendlandes sehr stark bestimmt hat. Das nicänische Glaubensbekenntnis ist ein westliches und östliches Bekenntnis, also es verbindet uns auch nach wie vor mit den orthodoxen Kirchen des Ostens. Und das ist natürlich ein Unterschied. Also das Nizänum ist, sagen wir mal, weltumspannender. Das Apostolikum ist aus unserer Perspektive geläufiger, weil wir halt in der westlichen Tradition sind. Aber insgesamt, weltweit, global gesehen, ist das nizänische Glaubensbekenntnis das höhere, weil es eben einfach verbreiteter ist.
Lassen Sie uns noch mal auf die Beschlüsse gucken, dieses Konzils von Nicäa. Wir haben eben schon gehört, dass die teilweise sehr, sehr detailreich waren, dass da zum Beispiel beschlossen wurde, dass sonntags und zu Pfingsten nicht kniend, sondern stehend gebetet werden soll. Gibt es noch mehr Beispiele für diese wirklich sehr detailreichen Ergebnisse?
Ja, es gibt eine ganze Menge Kanones, wie wir die nennen, die dort beschlossen worden sind. Das sind Bestimmungen zur Kirchenordnung, zur Gemeindeordnung und zum Beispiel. Also wann kann ein Pfarrer eine Stelle wechseln, wann kann ein Bischof oder kann er überhaupt von einer Diözese zur anderen wechseln? Wie funktioniert das, wenn ein Bischof ernannt wird und so weiter? Und dann eben auch richtig diese Detailfragen liturgischer Art. Also soll man sonntags und zu Pfingsten knien oder stehen? Das sind zum Teil sehr detaillierte Regelungen, die da beschlossen worden sind. Die haben aber zunächst mal nicht direkt was mit dem nizänischen Glaubensbekenntnis zu tun, sondern sind ein weiterer Tagesordnungspunkt dieses Konzils gewesen, neben anderen.
Warum ist das so wichtig, dass solche Details so festgelegt werden?
Ja, das wundert einen in der Tat heute. Also wir würden ja heute rhetorisch sagen, naja, ob man nun da sitzt oder steht, das ist erstmal vielleicht jedem selbst überlassen. Man merkt es in den Gemeinden, dass die Leute auch total manchmal unsicher sind. Soll ich jetzt aufstehen oder soll ich sitzen bleiben? Oder in welcher Situation würde ich mich vielleicht auch hinknien? Was ist die richtige Haltung, in der ich an einem Sonntag oder an einem hohen Feiertag wie Pfingsten vor Gott trete? So ist es ja gedacht. Soll ich da knien oder soll ich im Stehen beten? Das hat die Leute ganz existenziell damals betroffen und deswegen ist es eben auch auf dem Konzil behandelt worden. Das ist uns vielleicht heute etwas fremder von der Fragestellung her. Man denkt sich, na, warum haben die sich mit solchen Details beschäftigt? Aber den Leuten damals ist das ganz offensichtlich wichtig gewesen, denn sonst hätten die Bischöfe von Nicäa sich damit natürlich nicht beschäftigt.
War eigentlich das Ergebnis dieses Konzils mehr eine Anordnung, möglicherweise von Konstantin, oder ist da wirklich diskutiert worden, verhandelt worden und kam man daraufhin zu einem Ergebnis?
Also da würde ich antworten, beides. Einerseits ist Konstantin der Kaiser natürlich die dominierende Gestalt dieses Konzils, das ist schon so. Aber die theologischen Ergebnisse, würde ich sagen, sind weitgehend Ergebnis von theologischen Diskussionen, die von den Bischöfen geführt worden sind. Mit vielleicht kleinen Ausnahmen, also das Bekenntnis hat schon eine Schlagseite, die an einigen Stellen dafür spricht, dass der Kaiser selber, sagen wir mal, auch prominent mitdiskutiert hat und an einigen Stellen dann auch tatsächlich eingegriffen hat in die Entstehung des Bekenntnisses und die Entstehung anderer Beschlüsse von Nicäa. Also insofern würde ich sagen, beides. Es ist das Ergebnis von theologischen Diskussionen und Verhandlungen einerseits und andererseits hat der Kaiser sich doch massiv in diese Prozesse mit eingeschaltet. Und insofern ist es auch ein Produkt, das nizänische Glaubensbekenntnis des Engagements des Kaisers Konstantin. Ja.
Hat denn eigentlich das Glaubensbekenntnis von Nicäa unter dem Strich für Frieden in den Religionsgemeinschaften gesorgt? War das ein Dokument, das, ja, wo viele hinterher sagen konnten, okay, da gehen wir mit, oder hat es auch weiter Streit gegeben?
Auch hier würde ich sagen beides. Also was die Dreifaltigkeitslehre, die Trinitätslehre angeht, hat das nizänische Bekenntnis von 325 dann in einem längeren Prozess ist das ja nochmal dann ergänzt und erweitert worden. Das eigentliche Nicänum, was wir heute sprechen, ist ja dann nochmal von 381. Aber dieses Bekenntnis von 381, das Nicänum, da würde ich sagen, hat es in der Trinitätslehre schon zu einer Einigung geführt. Wir haben nach Nicäa eigentlich wenig Kritik und wenig Widerspruch gegen dieses Bekenntnis. Das hat sich dann schon durchgesetzt in der Kirche. Aber es betrifft eben die Trinitätslehre oder die Gotteslehre. Es hat dann andere Fragen gegeben, zum Beispiel 100 Jahre später die Frage der Christologie, die im 5. Jahrhundert eine große Rolle gespielt hat. Und da ist es dann wieder zu neuen Streitigkeiten und auch zu neuen Kirchenspaltungen gekommen, sodass dann die Kirchen sich getrennt haben über die Frage der Christologie, also wie verhalten sich die beiden Naturen, wie verhalten sich Gott und Mensch in der Person Jesu Christi zusammen. Über diese Frage kommt es dann zu Kirchenspaltungen, aber beide Kirchen, die sich dann trennen, behalten beide das nizänische Glaubensbekenntnis von 381 bei.
Professor Jörg Ulrich war das. Er ist evangelischer Theologe mit dem Spezialgebiet Alte Kirchengeschichte und wir haben gesprochen über die Bedeutung, die das Glaubensbekenntnis von Nicäa heute noch hat. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Ulrich.
Ja, herzlich gerne.
Matthias, das Konzil von Nicäa, das ist 1700 Jahre her in etwa und es hat immer noch Bedeutung für die Welt der Christenheit. Das ist doch erstaunlich, oder?
Also auf den ersten Blick würde man natürlich sagen, ja, das ist echt erstaunlich, aber auf den zweiten vielleicht schon nicht mehr, denn die christlichen Konfessionen, die setzen auf Tradition und Überlieferung. Vor allem in der katholischen Kirche werden eben Regeln und Traditionen bewahrt, die teilweise sehr alt sind, eben diese 1700 Jahre. Das macht aber vielleicht auch die Anziehungskraft von Religion aus. Sie bringt Fragen nach den letzten Wahrheiten, nach einem Leben, nach dem Tod, nach einer göttlichen Führung und so weiter. Das klingt nicht sehr modern, ist aber vielleicht in Zeiten allergrößten Wandels, in denen wir ja heute leben, und einer allgemeinen Unsicherheit für viele Menschen ziemlich attraktiv.
Ja, habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, dass ich Messdienerin war?
Nein.
Ja, so ganz fremd war mir das heute,
Steffi,
alles nicht. So, das war eine Stunde History über das Konzil von Nicea. Die nächste Folge wird eine besondere. Die machen wir nämlich zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von Update Erde. Und wir sprechen über die ersten großen Berichte über die Entdeckung des Ozonlochs. Das war 1985. Ich bin Steffi Orbach. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.